Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Enne Seidel. Guten Morgen. Armenien ist das älteste christliche Land der Welt. Seit über 1700 Jahren ist das Christentum dort Staatsreligion. Und entsprechend alt ist auch das christliche Kulturerbe in Armenien. In der Region Bergkarabach, da ist dieses alte kulturelle Erbe jetzt aber bedroht. Seit Armeniens Nachbarland Aserbaidschan die Region eingenommen hat, fürchten viele Armenier, dass ihre Kirchen und Klöster von Aserbaidschanern zerstört werden könnten. Mehr dazu gleich, hier in Tag für Tag. Schon lange streiten sich Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Seit dem Ende der Sowjetunion gab es zwei Kriege um das Gebiet. Der dritte folgte vor wenigen Wochen im September. Nur einen Tag hat der Angriff der aserbaidschanischen Truppen gedauert. Dann hat Armenien aufgegeben. Seither regiert das muslimisch geprägte Aserbaidschan die Region. Die etwa 120.000 Armenier, die bis dahin in Bergkarabach gelebt haben, sind mittlerweile fast alle nach Armenien geflohen. Zurücklassen mussten sie nicht nur ihre Häuser, sondern auch ihr christliches Kulturerbe. Und um das machen sich nicht nur die Menschen in Armenien jetzt große Sorgen, sondern auch internationale Beobachter und Papst Franziskus. Er hat bereits an Aserbaidschan appelliert, die christlichen Klöster und religiösen Stätten in Bergkarabach zu respektieren. Florian Kuckelsberger über Armeniens gefährdetes Kulturerbe in der Kaukasusregion Bergkarabach.
Hell klingt das Glockenspiel der St. Thaddäuskirche. Mühelos übertönt es das Schreien der Kinder auf dem nahen Spielplatz. Und auch die alten Männer im Park blicken kurz auf, wenn Massis, tief im Westen Armeniens und nur wenige Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt, wird heute geheiratet. Der verlorene Krieg ist zumindest ein paar Stunden vergessen. Benjamin Tsatoyan steht abseits der Hochzeitsgesellschaft in der Sonne. Der Priester ist vor wenigen Wochen aus der umkämpften Region Bergkarabach geflohen. Er ist einer von 100.000 Menschen, die seit Mitte September aus Furcht vor den aserbaidschanischen Siegern ins armenische Kernland geströmt sind.
Bei meiner Flucht trug ich bequeme Klamotten. Wir saßen ja mehr als einen Tag lang im Auto. Meine Mutter hatte mich gebeten, keine Soutane zu tragen, damit die Aserbaidschaner nicht sehen, dass ich ein Priester bin. Ich habe keinen Zweifel, dass sie gezielt nach uns gesucht haben. Wenn sie schon einfache Gläubige quälen, was würden sie erst mit uns anstellen? Wir waren mit dem Tod bedroht.
Der letzte Waffengang zwischen den verfeindeten Ländern dauerte nur 25 Stunden. Dann gaben sich die Armenier geschlagen. Neben Häusern und Habseligkeiten ließen sie auch etwas anderes zurück. Ihr christliches Erbe in Form von Kirchen, Klöstern und kunstvoll gehauenen Kreuzsteinen, den sogenannten Chatschkas.
Wir haben gesehen, was mit den Chatschkas und anderen Monumenten in Nachitschewan und selbst in Baku passiert ist. Deshalb glauben wir, dass den Kirchen und Klöstern in Bergkarabach das gleiche Schicksal droht. Vielleicht gelingt es uns wenigstens, einige dieser Orte zu bewahren, bis die Vereinten Nationen sich des Problems annehmen. Ich bin aber pessimistisch und glaube nicht, dass viel armenisches Kulturerbe überleben wird. Wir haben ja nach dem Krieg 2020 gesehen, wie sie mit den Kirchen umgegangen sind, in den Gebieten, die sie damals erobert haben.
Armenien hat im Jahr 301 als erstes Land das Christentum zur Staatsreligion erhoben. 90% der Bevölkerung sind heute Mitglied in der armenisch-apostolischen Kirche. Sakralbauten, zumeist aus lokalem Tuff gebaut, dominieren die Städte und Dörfer des Landes. Doch auch außerhalb Armeniens finden sich Kirchen und Klöster armenischen Ursprungs. Auch in Bergkarabach, einer Region zwischen Armenien und Aserbaidschan gelegen, um die beide Länder seit Anfang der 90er Jahre Krieg führen. Völkerrechtlich ist das Gebiet ein Teil von Aserbaidschan, doch ethnische Armenier stellten jahrhundertelang die Mehrheit der Bevölkerung. Es ist ein Konflikt, in dem Kirchen und Klöster eine zentrale Rolle spielen, wie Adam Smith erklärt.
Das Kulturerbe wurde Teil des Kaukasus-Konflikts, als die Kriegsparteien begannen, das Anrecht auf Land mit der Geschichte zu verknüpfen. Wer am längsten an einem bestimmten Ort wohnt, dem soll es gehören. Monumente wurden zu Zeugen dieses Anspruchs und somit auch zur Zielscheibe. Aus Sicht von Aserbaidschan bedroht armenisches Kulturerbe also den eigenen Anspruch auf Bergkarabach.
Adam Smith ist Professor für Anthropologie und forscht an der Cornell University im Bundesstaat New York. Dort leitet er das Projekt Caucasus Heritage Watch, das mit Hilfe von Satellitenaufnahmen untersucht, in welchem Zustand sich die Kirchen, Klöster und Moscheen von Bergkarabach befinden. 500 Orte überwachen die Forscher. Als das Gebiet noch unter armenischer Kontrolle stand, sei dort auch aserbaidschanisches Kulturerbe zerstört worden oder schlicht verfallen, sagt Smith. Allerdings habe man hier keine politisch gesteuerte Absicht ausmachen können. Im Fall der zerstörten Kreuzsteine, Kirchen und Klöster hingegen schon.
What we're talking about is the material fabric that testifies to the centuries of Armenian communal life in the region.
Auf dem Spiel steht das materielle Erbe, das Jahrhunderte armenischen Lebens in der Region bezeugt. Schon heute sehen wir die Angriffe. Friedhöfe sind besonders bedroht, weil sie nicht nur die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart dokumentieren, sondern weil dort buchstäblich die Ahnen liegen. Das sind aber auch Orte, die sich gut mit Satelliten überwachen lassen.
Also the ones that we can do something about from satellite imagery.
Bereits 2020 hat Aserbaidschan in einem Krieg den größten Teil der bis dahin von Armeniern gehaltenen Gebiete in und um Bergkarabach erobert. Seitdem haben Adam Smith und sein Team 39 Stätten identifiziert, die entweder vollständig zerstört oder beschädigt worden sind oder ernsthaft von Zerstörung bedroht sind. Smith wirft Aserbaidschan vor, die Geschichte umschreiben zu wollen.
It's very difficult to generate the imagery so far for the territories that were ethnically cleansed in September.
Bislang gibt es noch keine Satellitenbilder der im September ethnisch gesäuberten Gebiete. In den sozialen Netzwerken gibt es aber Aufnahmen von Soldaten, die auf Kulturerbestätten schießen. Das werden wir also im Auge behalten. Was wir in jenen Gebieten sehen, die 2020 abgetreten wurden, macht uns große Sorgen.
Deeply worrying.
Vor dem Ministerium für Arbeit und Soziales in der armenischen Hauptstadt Jerewan protestieren aus Bergkarabach geflüchtete Armenier. Die meisten sind Rentner, die auf die Auszahlung ihrer Pension warten. Der Druck auf die Regierung um Premierminister Nikol Pashinyan hat seit dem verlorenen Krieg zugenommen. Der Verlust von Bergkarabach schmerzt viele Armenier. Gleichzeitig wächst die Angst, dass Aserbaidschan als nächstes armenisches Kernland angreifen könnte. Entsprechend groß ist der Druck in den Friedensverhandlungen. Welche Rolle in dem nun zu verhandelnden Vertrag der Schutz der Kirchen und Klöster spielen soll, erklärt Vizeaußenminister Porui Hohannisyan.
Wir versuchen, Vertreter der UNESCO von einer Reise nach Bergkarabach zu überzeugen. Wir wollen, dass diese Monumente registriert und katalogisiert werden und dass Vorkehrungen zu ihrem Schutz getroffen werden. Ständig erreichen uns alarmierende Neuigkeiten. Natürlich muss der Erhalt dieser Orte Teil von jedem Vertrag mit Aserbaidschan sein. Sie erzählen von unserer Vergangenheit und wir dürfen nicht zulassen, dass sie zerstört werden, wie es in Nachitschewan passiert ist, der aserbaidschanischen Exklave. Dort wurden innerhalb eines Tages hunderte Kreuzsteine vernichtet, einfach so. Damals gab es keinen Krieg, keine Feindseligkeiten. Wir haben also schlechte Erfahrungen gemacht.
Nach Kriegsende 2020 hatte sich Russland noch als Schutzmacht Armeniens dafür eingesetzt, zumindest ein besonders wertvolles Kloster zu erhalten. Dadivank lag inmitten der von Aserbaidschan eroberten Gebiete. Doch unter dem Schutz von russischen Soldaten durften die armenischen Priester bleiben. Dadivank wurde damals zu einem Symbol der Hoffnung für viele Armenier. Seit September steht allerdings auch dieser Ort unter aserbaidschanischer Kontrolle.
Bergkarabach war zentral für die Verbreitung des Christentums in der gesamten Region. Dort gibt es einzigartige Klöster, von denen manche aus dem 4. Jahrhundert stammen. Das waren Orte der Bildung und der missionarischen Aktivitäten. Ob Gansasar, Amaras oder Dadivank, diese Klöster sind das einzigartige kulturelle Erbe aller Menschen.
In Armenien fürchten viele, dass diese Klöster bald nicht mehr existieren werden.
Florian Kuckelsberger über das bedrohte armenische Kulturerbe in der Region Bergkarabach, die seit der Militäroffensive im September von Aserbaidschan regiert wird. In Bergkarabach sind also christliche Kirchen und Klöster in Gefahr. In China sind hingegen Moscheen bedroht. Laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Chinas Regierung mehrere muslimische Gotteshäuser schließen lassen oder sogar ganz abgerissen. Benjamin Eisel.
Laut Human Rights Watch haben die Behörden in den chinesischen Landesteilen Ningxia und Gansu Moscheen geschlossen, abgerissen, ihnen die Betriebserlaubnis entzogen oder diese für nicht religiöse Zwecke umgewidmet. Maya Wang, China-Expertin bei Human Rights Watch.
In Gansu und Ningxia Provinces, we found that the Chinese government is reducing the number of mosques as a national policy to reduce the influence of Islam in China.
Bei vielen anderen Moscheen hätten die Behörden in ihrem Vorgehen gegen den Islam Architekturelemente wie Kuppeln und Minarette entfernt, damit diese chinesischer wirkten. Die Menschenrechtsorganisation beruft sich in ihrem Bericht auf öffentliche Dokumente, Satellitenbilder und Augenzeugenberichte. Human Rights Watch spricht von einer Verletzung des Rechts auf freie Religionsausübung. Dieses ist in China ohnehin stark eingeschränkt. Nur Anhänger vom Staat anerkannter Religionsgemeinschaften dürfen in behördlich lizenzierten Versammlungsgebäuden ihren Glauben praktizieren. Maya Wang von Human Rights Watch. Die chinesische Regierung verstärkt aber nicht nur die Kontrolle von Religionen, sondern möchte auch, dass diese der kommunistischen Partei helfen. Wenn Menschen an religiösen Aktivitäten teilnehmen, werden sie gleichzeitig mit offizieller Regierungsideologie indoktriniert. Denn die Regierung verlangt jetzt von in Anführungsstrichen Religionsarbeitern, dass diese die chinesische Propaganda während Versammlungen unter Gläubigen verbreiten.
During the practice of religion.
Besonders hart ist die Volksrepublik in den vergangenen Jahren gegen den Islam vorgegangen, den Staats- und Parteichef Xi Jinping sinisieren, also chinesischer machen möchte. In dem westchinesischen Landesteil Xinjiang waren nach Angaben von Beobachtern zwischenzeitlich bis zu 1,5 Millionen Menschen in Umerziehungslagern eingesperrt, die meisten von ihnen Männer der mehrheitlich muslimischen Volksgruppe der Uiguren. In einem Bericht der Vereinten Nationen aus dem vergangenen Jahr hieß es, dass China dort womöglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt hat. Im Widerspruch zum Verhalten im eigenen Land stellt sich die Staats- und Parteiführung seit Beginn des Gaza-Krieges verstärkt als Fürsprecher für Muslime dar. Chinas Außenminister Wang Yi sagte bei einem Treffen mit Vertretern muslimischer Staaten, China sei ein guter Freund und Bruder der arabischen und muslimischen Länder.
Nur für die Muslime im eigenen Land, da gilt diese Freundschaft offenbar nicht, wie Benjamin Eisel berichtet. Laut Human Rights Watch hat Chinas Regierung mehrere Moscheen schließen lassen. Marokko hatte mal eine große jüdische Gemeinde. Mit etwa 250.000 Juden war es die größte jüdische Gemeinde in der islamischen Welt. Es gab marokkanische Städte, in denen mehr Jüdinnen und Juden lebten als Muslime. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind aber viele marokkanische Juden nach Israel ausgewandert, andere nach Frankreich oder nach Nordamerika. Heute ist die jüdische Gemeinde in Marokko nur noch eine kleine. Aber die Erinnerungen an die lange jüdische Tradition sind im Land immer noch sehr wach und die Beziehungen zwischen Juden und Muslimen sind überwiegend gut. Jedenfalls waren sie das bis zum 7. Oktober, bis zum Angriff der Hamas auf Israel und dem Beginn des Krieges in Gaza. Was hat dieser Krieg verändert für die jüdische Gemeinde in Marokko? Anna Bayer hat sich umgehört.
Von außen ist sie nicht zu erkennen, die Synagoge in der Medina, der Altstadt von Marokkos Hauptstadt Rabat. Nichts deutet darauf hin, dass sich hinter der grünen Eingangstür mit dem verschnörkelten Gitter eine Synagoge befindet. Kein Davidstern, keine hebräischen Zeichen. Auch ein paar Straßenzüge weiter ist offiziell eine Synagoge. Doch lassen nur 3 Polizisten vor dem weißen Gebäude darauf schließen, dass hier freitags und samstags Juden zum Gottesdienst kommen. Jüdisches Leben in Marokko gibt es und es hat auch eine lange Tradition. Allerdings ist es nur an einigen Orten, wie zum Beispiel auf dem jüdischen Friedhof in Fes oder die aufwendig restaurierte Synagoge in Essaouira, für Außenstehende präsent. Denn die heutige jüdische Gemeinde ist sehr klein. Sie zählt knapp 2000 Mitglieder. Die meisten jüdischen Marokkaner leben in großen Städten wie Casablanca, Fes oder Marrakesch. Jackie Kadouche ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Marrakesch und Essaouira. Bislang hat er das Zusammenleben mit muslimischen Mitbürgern als sehr positiv empfunden.
Wir müssen keine Angst haben, weil wir marokkanischen Juden in einer absoluten Symbiose mit muslimischen Mitmenschen aufgewachsen sind. Unsere Kinder gehen mit muslimischen Kindern in die Schule. Und heute, ich kenne niemanden aus meiner Gemeinde, der Angst hat, auf die Straße zu gehen oder in die Synagoge. Kein Problem. Seit Beginn des Krieges in Gaza haben im ganzen Land Demonstrationen stattgefunden. Für das palästinensische Volk und gegen Israel. Zum Teil auch mit antisemitischen Äußerungen. Auch Shaki Kadush macht der wachsende Antisemitismus Sorge, aber weniger in Marokko als in anderen Ländern. Marokko war zum Glück immer ein offenes Land. Wir haben hier immer gut zusammengelebt. Deswegen sind wir nicht in der gleichen Situation wie Juden in Frankreich oder Belgien oder England, Deutschland oder auch Amerika. Was dort an den Universitäten passiert und wie der Antisemitismus dort zunimmt, ist schrecklich. Im Vergleich zu anderen arabischen Ländern ist die politische Stimmung in Marokko gegenüber Israel moderat. Hier leben Juden und Jüdinnen bereits seit Jahrhunderten. In diesem Zusammenhang wird oft auf die Haltung des Königs während des Zweiten Weltkriegs verwiesen. Dieser hatte sich damals geweigert, Juden nach Frankreich zu deportieren, so Jacky Kadush. Das wirke sich bis heute auf das Zusammenleben aus. Kommt nach Marokko, um zu sehen, wie Juden und Muslime friedlich zusammenleben, denn es ist möglich. Warum soll das nicht auch in Israel und Palästina möglich sein? Dennoch, Anfang der 60er Jahre kam es zu Gewalt gegen Juden und nach der Gründung des Staates Israel gab es eine große Auswanderungswelle. Das hat zur Folge, dass es in Marokko kaum noch Juden gibt, in Israel dagegen heute jeder Zehnte marokkanische Wurzeln hat. So auch der Anthropologe André Lévy, der im Süden Israels in der Wüstenstadt Aschkelon lebt und normalerweise zweimal im Jahr nach Marokko reist. Marokko ist seine zweite Heimat. Bislang nimmt er die Atmosphäre in Marokko als sehr gemäßigt wahr. Ich glaube, das liegt daran, dass hier die Menschen, auch wenn sie wütend sind, nicht gewalttätig werden. Also, wenn ich könnte, würde ich jederzeit wieder nach Marokko fahren. Aber das geht jetzt nicht mehr. Alle Direktflüge nach Israel sind gecancelt. In den letzten 2 Jahren gab es pro Woche 6 Direktflüge. Die Zahl der jüdischen Touristen in Marokko war von rund 50.000 auf über 200.000 pro Jahr gestiegen. Dass sie nun wegbleiben, hat natürlich auch Auswirkungen auf das jüdische Leben, so Jacky Kadush. In Marrakesch hatten wir kein einziges koscheres Restaurant. Heute haben wir hier 14 Restaurants. Also hatten wir, denn jetzt sind alle geschlossen.
Der Krieg in Gaza und die Folgen für das jüdische Leben in Marokko. Ein Bericht von Anne Bayer. Wenn man die Worte Friedhof und Diebstahl in eine Suchmaschine eingibt, dann bekommt man erstaunlich viele Treffer. Allein in den letzten Tagen wurden gleich mehrere Diebstähle auf deutschen Friedhöfen gemeldet. Im hessischen Kelsterbach zum Beispiel wurden Kupferpaneele vom Dach einer Trauerhalle gestohlen. Und auf einem Friedhof in Plüderhausen in Baden-Württemberg, da fehlte plötzlich eine Engelsfigur aus Bronze. Und das sind in Deutschland keine Einzelfälle. Immer wieder stören Diebe die letzte Ruhe der Toten, um Blumen zu stehlen oder Grabschmuck oder auch Regenrinnen oder Bänke. Was Friedhofsverwaltungen dagegen tun und ob das hilft, um das Problem in den Griff zu bekommen, das sagt uns Andrea Braun.
Grabräuber, die waren im alten Ägypten ein echtes Problem. Aber heute? Wer klaut denn schon etwas von einem Grab? Gar nicht so wenige, erzählt Käthe Kurzmann, 84, die fast 50 Jahre lang in der familieneigenen Friedhofsgärtnerei in Würzburg tätig war.
Egal was es ist, ob Schalen sind oder ob es auf Allerheiligen Erika sind, kriege ich alle Füße.
Zum Beispiel erinnert sie sich, dass eine Kundin über einen Diebstahl pünktlich zum Muttertag klagte.
Das war mit einem bunten Übertopf und da war unten der Name drauf gestanden. Und am Muttertag selber war der Stock weg. Und 14 Tage später ist sie spazieren gegangen und da hat sie auf der Fensterbank ihren Topf gesehen. Dann ist sie rein und hat gefragt. Dann hat die Frau gesagt, na, also den habe ich von meinem Sohn zum Muttertag geschenkt gekriegt. Und war tatsächlich unten ihr Name drauf gestanden.
Sowas kann dann den Familienfrieden schon nachhaltig stören. Aber es ist eben nicht unbedingt die Ausnahme.
Das war schon immer ein Problem. Wir haben zum Beispiel in der dritten Abteilung ein Doppelgrab. Und da sind immer 10-Jähriger draufgekommen. Und alle Jahre haben die 10-Jähriger gefehlt. Und dann hat mein Schwiegervater mit Wickeldraht die Jähriger verbunden, alle 10 miteinander. Und von da ab war Schluss.
Und auch generell sinkt die Zahl der Diebstähle auf Friedhöfen, wie Michael Albrecht, der Sprecher des Verbands der Friedhofsverwalter in Deutschland, bei einer Umfrage in Erfahrung gebracht hat.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel Stück, wie viel Kilo. Also es gibt da keine verlässlichen Zahlen, die man auf Deutschland projizieren kann. Die Erkenntnis ist, dass tendenziell weniger gestohlen wird.
Das liegt nicht nur an raffinierten Tricks einzelner Friedhofsgärtner, sondern wohl vor allem daran, dass viele Friedhofsverwaltungen, vor allem in Großstädten, inzwischen Sicherheitsdienste engagiert haben und dass Friedhofsbesucher heute aufmerksamer sind als früher.
Und es ist auch so, dass tendenziell die Zahl der Wahlgrabstätten abgenommen hat. Die sogenannten Familiengräber mit 2 oder mehr Stellen, die über Jahrzehnte im Besitz einer Familie sind und die zum Teil sehr gut bestückt waren, eben mit zum Beispiel vielleicht einer Plastik oder mit besonderen Grabsteinen oder Grablichter, die es auch in aufwendigerer Form als nur in Kunststoff gibt, was aber deutlich wohl abgenommen hat, das ist eben der Diebstahl von Plastiken, Ketten und manchmal sind sogar schmiedeeiserne Gitter entfernt worden. Das sind eben so alte, schon teilhistorische Sachen und da ist man einfach ein bisschen aufmerksamer geworden oder man hat kostengünstigere Imitate dorthin gestellt, dass das eben auch dazu führt, dass der Friedhof nicht mehr so attraktiv ist für diese Diebstahlserien.
Wann die Diebe kamen und kommen, lässt sich schwer sagen. Aber jedenfalls nicht nur bei Nacht und Nebel. Käthe Kurzmann erinnert sich an eine Steinputte auf einem Grab.
Wie ich früh zur Arbeit bin, um 8 Uhr, war die noch gestanden. Und wie ich mit auch heim bin, um 12 Uhr, war die Putte fort.
Was sollen Angehörige, Grabbesitzer also tun? Soziale Kontrolle auf dem Friedhof sei wichtig, meint Michael Albrecht. Außerdem könne man den Grabschmuck kennzeichnen. Aber bei Grabsteinen, Putten oder Gittern helfe das nicht.
Wir vermuten auch, dass es gar nicht so der Verkauf ist, wenn Sie so eine teure Plastik haben, sondern dass es wirklich um den Rohstoffwert geht. Und dann geht es nur nach Kilopreis. Wir selbst hatten auf dem Friedhof ein Mausoleum kupferne Dachrinnen und die sind entwendet worden. Und ja, so etwas wird man wahrscheinlich nie wiederfinden, weil die beim Schrotthandel irgendwie landen.
Insofern ist es auch nur bedingt erfolgversprechend, zur Polizei zu gehen. Zwar bitten die Friedhofsverwalter, Vorkommnisse wenigstens bei ihnen zu melden, aber beispielsweise die Würzburger Polizei hat seit Anfang 2021 nur 2 Anzeigen zu Friedhofsdiebstählen erhalten. Und beide verliefen im Sande, da man keinerlei Hinweise auf die Täter hatte. So hat auch der Verband der Friedhofsverwalter im Grunde nur den einen Rat für die Angehörigen.
Stellen Sie keine allzu aufwendigen und auffällig schönen Gestecke und Sträuße auf die Gräber.
Immerhin, vor religiösen Symbolen scheinen manche Diebe doch Respekt zu haben. Käthe Kurzmann.
Kreuze, sowas ist nicht geklaut worden. Höchstens Lampen. Aber direkte Kreuze nicht.
Allerdings handelt es sich hier nur um anekdotische Evidenz. Genaue Zahlen gibt es nicht. Dennoch hat die ehemalige Friedhofsgärtnerin eine eindeutige Ansage an Friedhofsdiebe.
Dass man sowas nicht macht, das ist pietätlos. Das gehört sich einfach nicht. Wenn man den Toten das wegnimmt, die können sich nicht mehr wehren und fertig aus.
Also Finger weg von den Gräbern. Hoffen wir mal, dass ein paar Friedhofsdiebe da draußen zugehört haben. Andrea Braun war das über Diebstähle auf Friedhöfen. Das war Tag für Tag. Kommen Sie gut in die Woche. Am besten mit dem Deutschlandfunk im Ohr. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Kontrovers und der Frage, wie geht's weiter mit der Ampelkoalition, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Haushaltspläne der Koalition durchkreuzt hat. Darüber diskutieren gleich Politiker von CDU, FDP und Grünen mit meinem Kollegen Dirk-Oliver Heckmann und mit Ihnen, wenn Sie mögen. Sie können gerne anrufen unter 00800 4464 4464. Die Redaktion für diese Sendung hatte Christian Röther. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Bis morgen.